Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Hallo.
Du in rosa, ich in...
Oh ja, ich habe meinen Himbeereis-Pullover an.
Und das ist doch
eine Himbeereismütze auf. Ich bin so ein bisschen erkältet. Irgendwie brauche ich heute eine Mütze.
Ein bisschen farbenfroh. Wie schön. Sehr schön. Weißt du was, Franziska? Wir haben beim letzten Mal über Liebeserklärung geredet. Wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass die Konflikte unterm Teppich hervorkommen, immer dann, wenn herausfordernde Situationen im Leben sind und wenn Erwartungen im Hintergrund stehen und wenn sozusagen Familiensysteme aufeinander, sie treffen nicht aufeinander, die sind miteinander verbunden und treffen zusammen. Und besonders bei Katastrophen treffen die zusammen. Also zum Beispiel in dem Moment, in dem ein Abschied konkret wird oder ein Abschied tatsächlich stattgefunden hat vom Leben. Und dann gibt es ja Konflikte. Und das, ich glaube, da wollten wir noch mal drüber weitersprechen, weil wir sind noch nicht fertig.
Ja, da fällt mir natürlich jetzt sofort so eine Sterbebettsituation ein. Weil man hat ja, Menschen sind ja eigentlich meistens traumatisiert. Und das sind ja so Traumata, die nenne ich gerne so seelische Blutergüsse, wo sich so ganz tief in die Seele ein Schmerz einprägt, der eigentlich möglicherweise ein ganzes Leben lang nicht verheilt oder nur sehr oberflächlich. Es sitzt eben sozusagen unter der Haut, unter der Seelenhaut. Und das kann eben dann zutage treten in so einer Situation, von der du eben gesprochen hast. Ne? Und auf so einem Sterbebett kann es eben auch sein, dass da ein Mensch einer Tochter oder einem Sohn ein Trauma mal zugefügt hat. Also es gibt ja auch so Schuldzuschreibungen zum Beispiel. Das kommt ja gar nicht so selten vor, dass Kindern oder Jugendlichen eine Schuld an etwas zugeschrieben wird. Und da tragen die ein Leben lang dran.
Auch Erwachsenen.
Auch Erwachsenen. Richtig. Der Fall, den ich jetzt vor Augen habe, das war, glaube ich, so in der Pubertät. Da ist die Tochter beschuldigt worden, am Tod des Vaters schuld zu sein, weil sie sollte irgendwie auf ihn aufpassen und ja, es entbehrte natürlich jedweder Realität und Logik. Aber das ist, wenn so etwas einmal ausgesprochen, schleppt ein Mensch dann möglicherweise ein Leben lang mit sich rum. Und nun,
ich habe bislang immer die Formulierung dafür gehabt, das sind die Situationen, die tätowieren sich in die Seele. Und ich finde diesen seelischen Bluterguss, den du oder was du gesagt hast, blaue Flecken in der Seele, das finde ich sehr, sehr anschaulich. Und das tut weh.
Das tut richtig weh. Man weiß ja, wie das ist, wenn man jetzt einen blauen Fleck hat. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen da spricht man ja auch von Trauma, ne? Dass man da eine Prellung ist ja auch ein Trauma. Und darunter breitet sich das Blut aus unter der Haut und es tut richtig weh, wenn man da reindrückt, ne? Wenn da sozusagen das getriggert wird, weil wir sprechen ja heute immer davon, dass wir eben in verschiedensten Situationen einfach getriggert werden an solchen verwundeten Seelenstellen. Und dadurch ist es ja ein Hindernislaufen häufig im Leben, dass man so von Hindernis zu Hindernis sich hangelt. Und die Hindernisse bestehen eben aus so Triggermomenten, wo man wieder voll in diesen Schmerz reinkommt.
Ja, und das ist natürlich das große Rätsel. Wie kann man das lindern? Wie kann man das verhindern? Es gibt so viele Situationen, wo, wenn dieser Konflikt so hochploppt, im Abschiedsprozess. Ich habe Situationen erlebt, wo in Familiensituationen, in Familiengefügen, die einen nicht erfahren sollten, wo die verstorbene Person beerdigt wurde. Wo sozusagen das Bestattungshaus Verbot bekommen hat, darüber zu reden, wo die begraben sind.
Habe ich auch sowas.
Und die Frage ist ja, dass wir haben darüber gesprochen, dass das ein Stückchen auch natürlich ist, dass die solche Situationen hochkommen und angetriggert werden und das Ganze, was nicht angesprochen wurde, dann tatsächlich sichtbar wird. Und ich habe mir mal den Eindruck, wenn da nicht alle Beteiligten ganz vorsichtig sind, dann kann eine Familie völlig auseinanderbrechen. Die reden nie wieder ein Wort miteinander. Und das heißt, es erfordert von allen eine ganz große Achtsamkeit, das Zauberwort der modernen Zeit. Es erfordert von allen eine ganz große Achtsamkeit, eine ganz große Vorsicht. Und was könnten wir auch vielleicht von außen tun, um denjenigen eine Unterstützung in diesem Prozess zu geben?
Also ich habe schon manchmal, und das ist unter anderem diese Situation, auf die ich eben schon hingedeutet habe, ich habe schon manchmal in solchen Situationen so als Art Moderator fungiert und einfach da gesessen und war sozusagen das Sprachrohr so ein bisschen und habe denen zunächst einmal ein Setting ermöglicht, dass jetzt hier etwas zur Sprache kommen kann. Und es ist manchmal sehr, sehr hilfreich, dass man dann als fremder Mensch dabei sitzt und quasi wie so eine Art Geburtshelfer und Zeuge gleichzeitig ist, dass jetzt hier so etwas ausgetauscht werden darf.
Ich nenne das immer Emulgator zu sein. Mhm. Um sozusagen etwas, was eigentlich sich abstößt, in eine harmonische Verbindung zu bringen. Mhm. Und das geht besser, wenn das eine Person ist, die da gar nicht drin steckt.
Genau.
Das heißt, das ist eine der Situationen. Man könnte natürlich auch den Betroffenen, Familien, Gefügen, Gemeinschaftsgefügen auch raten, eine Mediation in Anspruch zu nehmen.
Genau. Aber das ist ja nur sozusagen noch ein Schritt professioneller an der Stelle. Eine Gesprächsvermittlung zu haben, denke ich, ist immer was wirklich Hilfreiches, weil dadurch verobjektiviert sich einfach die Sache und es hilft allen schon ein Stück aus ihrer subjektiven Verletztheit sozusagen rauszukommen, indem wir jetzt mal ganz objektiv hier zusammensitzen.
Ja, und ich weiß nur, manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Menschen denken, wenn du sozusagen im Streit, kann man ja nicht sagen, Streit, im Streit auseinandergeht. Das heißt, da ist ein Konflikt und eine Person davon stirbt, dass das jetzt auf immer so bleibt. Aber man könnte das ja auch nachholen. Ein Verzeihen und eine um Verzeihung bitten kann man nachholen.
Natürlich. Ich habe gerade aufgegriffen etwas, was mir ein sehr guter Freund nahegelegt hat. Weil letztlich, worüber wir jetzt sprechen, das ist ja auch das, was die Annabelle Wimmer-Barkitsch, mit der wir neulich mal so ein schönes Gespräch hatten, sagt. Also die Auseinandersetzung mit den Ahnen oder das Einvernehmen mit den Ahnen durchzuführen, ist etwas unheimlich Wichtiges. Also ich dachte tatsächlich lange, oh ja, Gott sei Dank, jetzt muss ich mich mit denen nicht mehr beschäftigen, ne? wenn die dann zum Teil mal weg sind. Aber das ist ja eben einfach ein Irrtum. Die sind ja gar nicht weg. Die sind ja immer noch da und die haben nicht nur, dass sie noch da sind und die Möglichkeit ist, durch diese, gerade in solchen Zeiten wie zum Beispiel innerhalb der Rauhnächte oder im November oder also da, wo sozusagen die Trennung etwas feiner ist zwischen den Welten. Aber man kann es einfach generell machen, sich da auseinanderzusetzen und nochmal wie nachträglich in einen Austausch zu gehen. Und da hat mir eben dieser gute Freund was Tolles empfohlen. Das kommt wohl aus der Gestalttherapie, dass man sich mal so Kissen hinlegt, so farbige kann man ja nehmen. Und da habe ich dann tatsächlich mal meine Eltern da jedem ein Kissen zugeordnet und habe ich da mit denen so im Dreieck gesessen und dann bin ich mit denen ins Gespräch gegangen und habe die einfach mal jeweils drauf angesprochen. Es ist ja ähnlich wie dieses Familienstellen, da wirkt ja dann etwas und ich setze mich dann jeweils auf das Kissen oder den Hocker, wo jetzt mein Vater sitzt, oder dann nachher auch auf den meiner Mutter und komme in einen Dialog. Und tatsächlich finde ich, dass es sich anders anfühlt, ob ich was sage oder ob ich dann in der Rolle meines Vaters etwas sage oder in der Rolle meiner Mutter. Und das ist ja nicht einfach nur ein kleines Theaterstück, sondern ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass es eine Wirkung hat.
Ja, hat es ja auch. Das heißt, das ist ja keine psychologische, das ist ja eine geistige Therapie.
Ja, das ist was Wunderbares.
Genau, es ist alles wunderbar. Und gleichzeitig dieses, hast du letztes Mal schon erwähnt im Gespräch, nämlich die Frage an jemanden, wie geht es dir? Und von sich zu sprechen, wie geht es mir?
Ja.
Und das bedeutet wahrscheinlich, dass das ein ganz großes Zauberwort, um Konflikte zu besänftigen und Konflikte vielleicht zu verhindern, ist es, sich ganz ruhig aufmerksam von beiden Seiten zuzuhören. Ich glaube, ich würde fast sagen, aktives Zuhören würde bedeuten, dass ich so lange nachfrage, bis ich es verstanden habe. Und wenn Konflikte innerhalb von Gemeinschaften da sind, dann habe ich immer den Eindruck, die hören sich gar nicht mehr zu.
Nee. Und deswegen braucht aber, ich würde es gar nicht so nennen, so lange nachfragen, sondern auch das Zuhören braucht Raum und auch das Sprechen braucht Raum. Das heißt, dass man möglicherweise Spielregeln aufstellen sollte, dass derjenige, der jetzt etwas mitteilen möchte, jetzt als einziger sprechen darf und die anderen oder der andere hört zu, ausschließlich. Und das vielleicht meinetwegen eine Viertelstunde lang. Und da wirklich klar muss man sich an diese Spielregeln halten.
Das merke ich ja immer, dass ich mich auch hier bei unseren gemeinsamen Gesprächen an die Spielregeln halten muss. Und dann habe ich einen Gedanken und dann bums, dann kann es sein, dass ich ihn rausplatze.
Und dass du mich dann unterbrichst.
Ja, genau. Das heißt, da werde ich mal zusehen, dass ich die Spielregel trainiere. Wie mit anderen in meiner Umgebung auch.
Hm. Aber ist doch schön, so vertauscht man auch mal die Rollen. Eigentlich dachte ich, war ich im Leben immer diejenige, die andere unterbricht. Aber jetzt, seit ich dich kenne, hat sich das verändert.
Ich habe vorhin dran gedacht, Enttäuschung tun ja weh. Und war das nicht das Lied von Udo Lindenberg, ein Herz kann man nicht reparieren?
Da muss ich passen.
Hm?
Da muss ich passen, das kenne ich nicht.
Ich glaube, das war das Lied. Und dann denke ich immer, ich habe die Melodie jetzt richtig so als Ohrwurm im Kopf. Und dann denke ich, kann man eine Enttäuschung reparieren, ja oder nein? Oder sitzt dann immer ein Stachel dazwischen?
Also ich glaube, das kommt wirklich sehr, sehr auf die Strenge, würde ich mal sagen, mit der man mit sich selbst ins Gericht geht an. Also ob man sozusagen wirklich bereit ist, auch die Verantwortung zu übernehmen oder ob man in der Opferhaltung verbleibt. Weil wenn man jetzt sich als Opfer sozusagen in so einer Herzverletzung fühlt, dann ist es tatsächlich ganz schwer, glaube ich, da, dass das wieder heil wird. Und wenn ich aber, und deswegen bin ich eine ganz große Verfechterin der Verantwortung, wenn ich das wirklich zu mir nehme und zwar bis dahin, dass ich auch zu mir nehme, dass möglicherweise wirklich grundlegende Verletzungen mir in diesem Leben zugefügt wurden, dass das zu mir zu nehmen, dass ich mir möglicherweise genau das vorgenommen hatte, das zu lernen, durch diese schlimmen, schwierigen Nadelöhren durchzugehen, dann habe ich natürlich eine ganz andere Chance, heil zu werden. Ein Opfer ist ja immer wie so ein Knüppel zwischen die Beine, ne? Eine Opferhaltung. Dann kommt man eigentlich schwer weiter.
Naja, gleichzeitig entbindet das natürlich mein Gegenüber nicht davon, dass es eben halt sich nicht benehmen soll wie die Sau im Sack.
Nee, das eine muss nicht notwendigerweise mit dem anderen zu tun haben.
Nee, nicht notwendigerweise.
Also vergeben heißt nicht unbedingt wieder in eine neue Beziehung zu treten, sondern vergeben liegt ja allein erstmal bei mir.
Das ist der Unterschied zwischen Verzeihen und Versöhnen.
Genau, also eine Versöhnung ist ja, da müssen wir beide einverstanden sein und wirklich sagen, so komm, ich vergeb dir das und der andere sagt ja, oh, wie schön, dass du mir das vergibst. Ich möchte auch, ne, dass wir gemeinsam weitergehen. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt vergebe und das kann ich eben tun in einer Situation hier auf der Erde und das kann ich aber eben auch tun, ich kann auch einem schon bereits Verstorbenen und Hinübergegangenen, dem kann ich auch vergeben.
Ja, und das ist die Sache, das glaube ich, das muss man vielen Menschen erstmal vielleicht mitbringen, dass das auch nach dem Tod möglich ist. Ja, der Tod ist ja so ein Einschnitt, wo es heißt, jetzt geht nichts mehr.
Genau, und dass es möglich ist und dass es vor allen Dingen für mich ja von ganz großer Bedeutung ist, dass ich in die Vergebung komme, weil das ist eine Last und ein schwerwiegender Abdruck in meiner Seele, den ich doch tunlichst bereinigen sollte, weil dann einfach meine Seele wieder viel heiler und schöner sich anfühlt.
Waren wir schon mal an diesem Satz dran, den finde ich so schön. Es gibt zwei Sätze. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Und den ich noch viel schöner finde, ist, das Gewissen ist Kläger, Angeklagter, Richter und Henker in einem.
Ja, und ich vermute ja immer, dass dieses Gewissen eigentlich eine Art Instrument ist, was auch nachtodlich noch eine bestimmte Aufgabe hat. Dass wir eigentlich als verstorbene und immer noch lebende Seelen uns ja wie noch einmal ausrichten können. Was war das denn eigentlich? Wie war denn mein Handeln, als ich noch auf der Erde war? Ja, wie habe ich mich verhalten? Habe ich das richtig gemacht? Habe ich das nicht gut gemacht? Also oder ist richtig und falsch ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber eher in dem Sinne, habe ich jemandem wehgetan oder habe ich eben genug geliebt?
Ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich am besten mit der Fragestellung lösen oder verifizieren. Bin ich mit mir einverstanden?
Ja, da muss ich auch ganz oft dran denken, an diesen Satz von dir, bin ich mit mir einverstanden.
Und das könnte nämlich bedeuten, dass wir, das haben wir ja nun gerade erlebt, dass dieser ganze Jahresrückblick, das ist ja eine Bilanzierung. Mhm. Ne? Und wir kommen am Ende unseres Lebens um eine Bilanzierung auch unseres Lebens nicht drumherum.
Ja, und deswegen, das haben wir ja schon oft gesagt, glaube ich, in den letzten sind jetzt schon 2 Jahre, ne? Oder? Dass wir hier plaudern? Das haben wir ja schon öfter mal gesagt, dass diese Bilanzierung eben immer wieder auch zwischendurch ruhig mal stattfinden darf. Also man könnte sogar fast sagen täglich. Also wenn man jetzt abends im Bett liegt und einmal so eine kurze Rückschau zu machen, wie war denn nun mein Tag, ne?
Ja. Und wie war das? Ich finde es so nett, was du jetzt gesagt hast, weil hattest du nicht mir gesagt, dass du wie war das denn da, das Dankbarkeitsbuch?
Ja, ja, peinlicherweise. Hier liegt in der Nähe meines Platzes liegt hier so ein kleines, ich habe so ein Meditationsbüchlein, wo ich manchmal dann, während ich dann still sitze, dann schreibe ich da irgendwas rein oder so. Und da hatte ich tatsächlich 2025, im Januar hatte ich hier so ein Büchlein, da steht Dankbarkeit 2025 drauf und da sind ganz genau 5 Einträge drin. Apropos gute Vorsätze.
Sehr schön. Perfekt. Ja, wir wollen mal gucken, ob wir was dazu beitragen können. Wir könnten ja unsere HörerInnen mal bitten, wenn die noch eine gute Idee haben zum Konflikt lösen, dann könnten sie uns ja mal schreiben, oder?
Und worum ich wirklich ganz, ganz, ganz gerne und ausdrücklich bitten würde, ist, wer jetzt hier bei YouTube uns mal zuguckt, der darf uns gerne folgen. Und er darf auch das gerne mal kommentieren. Also abonnieren ist das ja bei YouTube. Ich hoffe, dass ich das auch alles richtig eingerichtet habe, dass das auch möglich ist, dass man uns abonnieren kann, muss ich mal rumfragen. Also das wäre sehr, sehr schön. Und auch in den Podcasts gerne bitte mal einen Kommentar da lassen. Das wäre für uns wirklich hilfreich und schön, dass unser Podcast größer werden kann.
Ganz, ganz vielen Dank. Und du hast ja gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen. Gute Besserung.
Ja, vielen Dank.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.